SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsässer. Schönen guten Abend. Ende dieser Woche findet zum vierten Mal der Europäische Tag der Restaurierung statt. Damit soll der Berufsstand des Restaurators mehr Aufmerksamkeit bekommen. Was bedeuten könnte, dass er vielleicht nicht so wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit, obwohl er extrem wichtig ist für Museen, für Kirchen, Schlösser, auch für Privatsammlungen. Und wir sprechen heute darüber mit einer echten Expertin auf ihrem Gebiet. Kerstin Heidmann ist Textilrestauratorin und sie leitet auch die Fachgruppe Textil im Deutschen Verband der Restauratoren. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem.
Hallo Herr Elsässer, vielen Dank.
Frau Heidmann, war gar nicht so leicht, einen gemeinsamen Termin zu finden. Ihre Werkstatt befindet sich zwar in Köln, aber Sie arbeiten in ganz Deutschland, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, also sind schon auch mal unterwegs. Bis gestern, da waren Sie, glaube ich, in irgendeinem Museum in Norddeutschland. Was haben Sie da machen müssen?
Genau, ich komme gerade aus Bremen und dort habe ich jetzt über mehrere Wochen verteilt und auch noch nicht beendet im Textildepot lauter Textilien gesehen, abgesaugt, teilweise von Schimmel befreit. Und das ist ein größeres Projekt und das ist tatsächlich immer wieder so, dass wir viel unterwegs sind und die unterschiedlichsten Museen und die unterschiedlichsten Objekte uns begegnen.
Frau Heidmann, mal etwas schlicht gefragt, mit welchen Textilien hat man es denn in Ihrem Beruf überhaupt zu tun?
Das ist eine gute Frage. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Textilien, mit denen wir arbeiten. Was einem vielleicht als erstes einfällt, sind Tapisserien, also Wandbilder, Schlossausstattung, Möbel, Bezüge, also von Sofas zum Beispiel. Es ist oft in Materialkombination. Dann haben wir aber auch den großen Bereich der Archäologie, der Textilfunde, der Unterwasserarchäologie zum Beispiel, der Funde im Meer. Wir haben Mode, auch zeitgenössische Mode, zeitgenössische Kunst. Die Bandbreite ist groß.
Also Funde im Meer, was, also ich weiß ja nicht, Stoff im Meer, dann alte Schiffssegel oder was?
Zum Beispiel, also es gibt ganz bekannte Schiffsfunde und ein Randbereich, der aber sehr spannend ist, ist die Unterwasserarchäologie. Und da habe ich mich zum Beispiel längere Zeit mit Kalfatmaterial beschäftigt. Und das ist zum Beispiel das textile Material, mit dem die Planken von Schiffen verbunden werden und abgedichtet.
Was sind denn so die häufigsten Stücke, die man jetzt zu Ihnen so bringt oder zu denen Sie gerufen werden?
Das sind vielfach Fahnen, Vereinsfahnen gibt es noch sehr viel. Und historische Kleidung, Trachten gibt es einige. Tatsächlich Wandbespannungen sind oftmals noch, werden oftmals restauriert. Privat, also man muss unterscheiden zwischen natürlich Museen, für die wir auch Ausstellungen aufbauen, und den Bestand bearbeiten oder eben private Sammler, die vielleicht ein Familienerbstück haben, das Taufkleid, das schon über Jahrzehnte weitergegeben wird und genauso einen Wert hat, einen emotionalen Wert, wie vielleicht die samt- und goldbestickte Königsrobe. Da mache ich auch gar keinen Unterschied.
Das heißt, sowas kommt dann auch schon öfter mal vor, dass wirklich Familienerbstücke.
Ja,
wo man dann sagen muss, es hat eigentlich keinen historischen Wert, aber es hat dann wirklich nur einen ideellen oder?
Ideellen und persönlichen Wert, genau. Ja.
Und das macht es vielleicht teilweise sogar noch viel schlimmer für diejenigen, die dann Schaden dran feststellen, oder?
Ja, und gleichzeitig auch die Bearbeitung. Also es ist dann immer eine große Freude, wenn man auch da im Kleinen helfen kann und es danach wieder ansehnlich ist und an die nächste Generation weitergegeben wird, weil dieser persönliche Aspekt, dass man im Kleinen seinen Beitrag leisten kann, der gefällt mir sehr gut.
Sie haben jetzt auch einen Beitrag leisten können bei den Beseitigungen der Schäden dieser wirklich fürchterlichen Unwetter- und Hochwasserkatastrophe im Sommer. Die hat in unserem Sendegebiet ja auch sehr große Schäden verursacht. Also besonders betroffen in Rheinland-Pfalz war ja zum Beispiel Bad Neuenahr, Ahrweiler. Natürlich, es sind Menschen gestorben, es sind Existenzen wirtschaftlich vernichtet worden, Häuser zerstört, aber eben auch Kunstschätze. Und ich glaube, Sie hatten da zu tun mit dem katholisch-kaufmännischen Verein in Ahrweiler?
Genau.
Ja. Was für Stücke ging es da?
Also das waren Stücke aus dem Stadtmuseum in Ahrweiler. die, ich glaube, ungefähr eine Woche nach der Katastrophe Restauratoren gesucht haben, die schnellstmöglich sich um die Stücke kümmern können. Und da habe ich dann, ich war so froh, dass ich helfen konnte, dass in der schweren Zeit, dass wir auch als Restauratoren unseren Beitrag leisten können. Und da ging es um 4 Objekte, die aus dem Textildepot geborgen werden konnten. Und das tatsächlich auch die letzten 4 Objekte aus dem Depot waren.
Das ist die ganze Sammlung ist weg.
Ja, die Sammlung, die textile Sammlung aus dem Depot. Das sind jetzt tatsächlich noch 4 Objekte, 2 Fahnen und eine Weste und die dazugehörige Kappe der Sonntagskleidung der Winzer an der Ahr. Und da ging es, und das ist das Besondere auch bei uns jetzt, dass wir normalerweise Zeit haben und überlegen können, welche Maßnahme ist die richtige. Aber in dem Fall war es einfach schnell, man musste schnell handeln.
Was für ein Schadensbild haben Sie da gesehen? Also ich sag mal, mit Hochwasser haben Sie es wahrscheinlich jetzt nicht jede Woche zu tun.
Für mich war das neu für Textil. So eine Situation hatten wir noch nie. Sie waren notdürftig verpackt, die Objekte, und über eine Woche lang in Frischhaltefolie nass und voller Schlamm gehalten. Und tatsächlich, als ich die Objekte abgeholt habe, wusste ich nicht, was kommt. Ich wusste nicht, was da in der Verpackung, was sich da befindet. Und es war natürlich nicht nur unglaublich viel Schlamm und der Gestank, von dem wir alle gehört haben. Es war Zentimeter dick, der Schlamm, und man musste gucken. Als dann klar war, das Paket auseinandergenommen, und es war klar, es ist eine Fahne, und es war klar, die Farben sind wahrscheinlich ausgeblutet, aber wir müssen es noch einmal waschen, wir müssen diesen Schlamm entfernen und das so schnell wie möglich. Und dann hat das tatsächlich auch noch den ganzen Abend und die ganze Nacht gedauert, weil ich es nicht noch einen Tag länger nass halten wollte, weil jeder Tag die Fasern mehr schädigt. Und
was war dann? Also wie haben Sie es dann sauber gekriegt? Also eigentlich denke ich mir immer, das wäre was Filigranes. Aber wenn da Schlamm dran klebt, klingt es nicht so filigran, ehrlich gesagt.
Das war genau das Problem. Normalerweise arbeiten wir viel kontrollierter und viel filigraner. Aber in dem Fall ging es einfach darum, zu spülen in einer großen Wanne mit viel Wasser und immer wieder spülen, bis ein Großteil des Schlamms einfach entfernt werden konnte. Und dann hat es nochmal eine Woche gedauert, bis es wirklich trocken war. Und jetzt beginnt eigentlich die filigrane Arbeit, so genau zu schauen, welche Materialien sind es, wie ist der Alterungsprozess vielleicht auch in der Zeit jetzt vorangeschritten und was können wir noch tun, damit es trotzdem noch bestmöglich erhalten bleibt. Und zum Glück haben es die Fahnen und auch vor allem die Weste und die Kappe sehr gut überstanden. Also man sieht die Schäden, aber es gibt trotzdem wieder, nach der Restaurierung wird es wieder ein optisch geschlossenes Bild sein und es werden auch wieder Objekte sein, die man ausstellen kann.
Also so, dass man es vielleicht gar nicht merkt, was da los war.
Man wird es schon sehen. Also das ist immer das Problem bei uns, wenn die Farben ausbluten, dann gibt es kein Zurück mehr. Die kommen, wenn die in den umgebenden Gewebebereich ziehen. Das ist für uns eigentlich fast das Schlimmste, was bei Nässe und bei Nassreinigung passieren kann, dass die Farben
ausbluten. Ist ein Fachbegriff, ne? Also wir würden, ja. Weiß nicht, ich als Laie würde wahrscheinlich, wenn ich sehe, was würde ich sagen? Verwaschen oder?
Verwaschen ist ja fast ausgeblichen. In dem Fall ist es ja wirklich die Farbe, und das sind oft die roten Farben, ziehen in das weiße Gewebe drumherum. Aha. Genau, wir sagen
auch. Wie ein riesiger Blutfleck dann tatsächlich.
Tatsächlich, ja.
Wie geht's einem da, wenn man sowas sieht? Oder wie geht's Ihnen da?
In dem Fall war das Ausmaß des Schadens, der Schäden so groß, ich konnte mich gar nicht auf eine Sache konzentrieren und es war klar, wo der Weg hingeht, nämlich den Schlamm zu entfernen. Deswegen gab es gar keine andere Möglichkeit, als weiter zu waschen. Aber ja, das Herz blutet auch ein bisschen, das textile Herz.
Verstehe ich, aber da reden wir jetzt tatsächlich von einer Fahne und auch von einer Tracht, die nicht nur einen ideellen Wert hat.
Es hat sicher auch für die Stadt einen besonderen Wert, einen historischen Wert, um die Geschichte der Stadt zu zeigen. Und oft ist es ja so, dass wir den Wert oder vielleicht auch den Wert eines ganzen Museums, eines Stadtmuseums vielleicht erst erkennen, wenn es bedroht ist und wenn ein Teil nicht mehr da ist oder wie viel es uns wert war.
Weil dann ein Stück Geschichte fehlt.
Weil ein Stück Geschichte fehlt, ganz genau.
Frau Heidmann, Sie haben jetzt hier vor mir auf diesem Studio Tisch ein bisschen was ausgebreitet. Da komme ich mir fast schon vor wie beim Zahnarzt. Das ist aber offenbar Ihr Handwerkszeug.
Ganz genau. Ich habe hier ein bisschen Arbeitsmaterial mitgebracht. Und Ihr Vergleich zwischen Uhrmacher und Zahnarzt trifft es tatsächlich auch sehr genau. Wir müssen einerseits sehr, sehr präzise und mit sehr viel Feingefühl arbeiten, benutzen natürlich Pinzetten und eine ganze Bandbreite an Nadeln, Rundnadeln aus der Augenchirurgie und Insektennadeln oder Akupunkturnadeln. Wir bedienen uns wirklich auch aus anderen Berufen, um für uns das passende Werkzeug zu finden.
Das sieht halt, ja, jetzt sehe ich es, ja, ja. Also wirklich, die würde man so in der chinesischen Heilmedizin,
genau,
ne?
Genau, ganz
würde man
genau,
die,
ja, ja.
Eieiei, noch ganz schön klein, die Dinger, ne?
Sehr
und
fein.
Was ich da noch sehe, ja gut, also das sieht tatsächlich aus wie Zahnarztbesteck. Und wofür brauchen Sie da diesen Haken? Der ist ja, glaube ich, eher für Zahnstein sonst, ne?
Ja, manchmal komme ich mir auch so vor wie bei der professionellen Zahnreinigung. Also man muss immer, je nachdem, welches Objekt, welches Material, welcher Zustand, welche Verschmutzung, kann man einmal mit dem sehr feinen Pinsel und mit der feinen Nadel etwas erreichen oder braucht auch mal einen größeren Kratzer oder, ja.
Das kann ich nicht erkennen, was da daneben liegt. Hier so ein Klitt, was ist das denn?
Das ist ein Maßstab, weil also das mit die wichtigste Aufgabe ist tatsächlich die Dokumentation. Also wenn wir ein Objekt bekommen und wir sagen immer ganz neutral Objekt, genau, dann ist das Wichtigste die bildliche und schriftliche Dokumentation des Zustandes, bevor wir überhaupt irgendetwas tun, dass wir dokumentieren, wie sieht das Objekt jetzt aus, auch anschließend, nachdem unsere Arbeit beendet wurde, dann nochmal den Zustand, den Nachzustand, wie übergebe ich das Objekt jetzt an die, im besten Fall an die nachfolgende Generation und ganz genau beschreiben, was habe ich getan.
Aber dieser Maßstab, also das sieht aus, weiß ich nicht, wie so ein Mini-Schachbrett. Nee, eigentlich auch nicht. Also so ein kleines Rechteck,
genau.
aus, wenn ich das mal anfassen darf, aus
2 Zentimeter breit und 1 Zentimeter hoch.
Einfach nur Papier, ne? Und dann habe ich da aber ein weißes Rechteck und dann ein L hier an der Ecke schwarz und dann noch ein schwarzes Quadrat und 2 weiße Quadrate, könnte ich jetzt überhaupt nichts mit anfangen.
Ein bisschen abstrakt, aber damit weiß ich auf jeden Fall, kann ich 1 Zentimeter und 1/2 Zentimeter erkennen. Und das ist für Detailaufnahmen uns schon mal eine große Hilfe, um einen Vergleich, einen Größenvergleich zu haben auf dem Foto.
Wie wichtig ist das eigentlich, dass Objekte, die Sie bekommen, vorher schon mal fotografiert worden sind, dass es da vielleicht noch Originalzustandbilder gibt?
Das ist oft eine große Hilfe und das ist leider das, was vielfach fehlt, wenn wir Objekte bekommen, die vielleicht schon mal in den 50ern, 60ern oder 70ern restauriert wurden. Und wir haben keine Ahnung, was damit gemacht wurde. Wir wissen, die wurden vielleicht verklebt oder die wurden behandelt mit einer Flüssigkeit, können aber heute nicht mehr genau erkennen, was das ist. Dann ist es eine große Hilfe. Es wurde schon mal aufgeschrieben und tatsächlich in dem Museum, in dem ich jetzt war, habe ich viele Objekte gesehen, die in den 50ern, Ende der 50er behandelt wurden am Museum. Und da hat der ich nenne ihn jetzt Restaurator, ohne dass es die Ausbildung war, die man heute hat, tatsächlich noch dazu geschrieben, gewaschen, gebügelt und 6 Stellen gestopft und diesen Zettel mit ans Objekt gegeben. Und einerseits dachte ich, genial, weil man findet das Objekt und die Dokumentation ist direkt dabei, aber es sind halt auch nur 3 Stichworte. Das hat sich heute geändert, die Art und Weise, wie wir arbeiten.
Ja, erzählen Sie doch mal einen vielleicht zuletzt abgeschlossenen Restaurierungsauftrag bei Ihnen in der Werkstatt, was Sie da bekommen haben und wie Sie es dann genau gemacht haben, wie es dann so abgelaufen ist.
Also wenn ich anfange mit der Bearbeitung, dann ist es, wie gesagt, steht am Anfang die fotografische Dokumentation. Jetzt zum Beispiel am Beispiel von königlichem Pferdeschmuck von Ludwig II. Das sind Samt- und goldbestickte Pferdekopfschmuck. Dann fängt es an mit der Dokumentation. Danach beurteile ich den Zustand und überlege mir ein Konzept für die Restaurierung. Da waren zum Beispiel Insektenfraß, es war komplett verschmutzt, die Stickerei hat sich gelöst, im Samt gibt es Fehlstellen. Und dann haben wir zwar immer, wir haben unsere Methoden, wie wir zum Beispiel Fehlstellen, das heißt Löcher im Gewebe, sichern können, ohne dass wir eine bestimmte Technik imitieren oder die Fehlstelle auffüllen, sondern einfach sichern, damit es nicht weiter einreißt zum Beispiel. gleichzeitig aber auch optisch schließen. Also das Objekt, wir sagen immer, das Objekt wieder lesbar machen für den Betrachter. Und da gibt es ein bestimmtes Repertoire, aber je nach Objekt sind es auch...
Aber bleiben wir doch mal bei dieser Pferdekappe. Ja. Also ich nenne es jetzt mal Kappe. Also es ist ja wahrscheinlich, ne, geht so über die Öhrchen wahrscheinlich und dann so hier einmal so bis zur Blässe, also bis zur Nase wahrscheinlich runter. Das heißt, von wann da muss ich sagen, hört es bei mir geschichtsmäßig auf, von welcher Zeit reden wir da? Wie alt wird das gewesen sein?
Wir reden so um 1800 ungefähr, genau. Schwere Goldquasten und das Ganze, was man gesehen hat, es wurde auch genutzt. Also es hat Spuren, nicht nur Spuren vielleicht der Alterung im Museum, sondern eben auch Spuren der Nutzung. Und da unterscheiden wir immer ganz klar, dass man natürlich sehen soll, das wurde auf Paraden getragen und das ist nicht neu und es soll auch nie wieder neu aussehen. Und trotzdem müssen alle Löcher und alles, was abgerissene Fäden und so, soll sich natürlich wieder optisch schließen. Das muss auch gesichert werden. Und da nutzen wir dann Gewebe, die wir dem Material anpassen und auch selber färben. Das heißt, der Farbe vom umgebenden Gewebe auch anpassen.
Das heißt, sie nehmen sich dann wirklich so eine Art Stoffrohling und dann müssen sie erst bei den Farbton treffen.
Ganz genau, ja. Das ist auch schon die erste Kunst, dass man einen Färbevorgang dauert, einen halben Tag ungefähr. Und da muss die Farbe aber auch stimmen. Wenn die dann nicht stimmt, fängt man wieder von vorne an. Und es ist nicht wie bei der Retusche, wie zum Beispiel Gemälderestauratoren Pigmente mischen und immer wieder ein bisschen Pigment dazugeben können. Wir haben einen Färbedurchgang und der muss bis zum Ende durchlaufen. Und dann...
Also Sie stehen da wirklich an so einem Bottich?
Ja, ja.
Es klingt ja immer mehr nach Handwerk eigentlich, was Sie mir da erzählen. Also erzählen Sie mir doch gerade mal, welche so haptischen oder händischen Tätigkeiten so alles damit drin sind. Also jetzt hatten wir schon Sticken, glaube ich, Nähen wahrscheinlich.
Ne? Wir nähen viel, Sticken, also das ist wichtig zu wissen, dass wir keine Technik nachempfinden oder imitieren. Wir haben Nähstiche, die ein bisschen an Sticken erinnern, weil man einen Faden spannt und dann mit kleineren Überfangstichen hält und es ist ähnlich dem Sticken, aber es sind unsere restauratorischen Techniken. Wir nähen sehr viel mit der Hand, mit Rundnadeln. Genau, dann also eben das Fotografieren gehört dazu, das Färben gehört dazu. Und
dann habe ich auch schon gesagt, das wird auch vieles einfach sauber machen. Ne?
Genau, würde ich je nach Objekt, aber ist wahrscheinlich der größte Teil, ist tatsächlich mit einem kontrollierten, in der Saugwirkung kontrollierten Staubsauger stundenlang absaugen, ja.
Wie sieht es in Ihrer Werkstatt aus? Das ist ja, glaube ich, eine ehemalige Garage. Ne? Klingt jetzt erstmal nicht so gemütlich.
Man kann es gemütlich machen. Was wir immer brauchen, ist ein großer Tisch. Wir brauchen eine Art Labor, in dem wir auch Lösemittel und eben alle Zusätze fürs Färben, die Pigmente und die Farbstoffe mischen. Wir haben dann Geräte für die Materialanalysen, die sehr wichtig sind, denn was wir immer brauchen, ist ein Durchlichtmikroskop für die Faseranalyse. Ein Auflichtmikroskop, um vielleicht Verschmutzung oder die Technik zu untersuchen. Und dann eine gute Beleuchtung ist auch wichtig. Was wir nicht gebrauchen können, ist Tageslicht. Auch deswegen sieht man vielleicht wenig von unserer Arbeit, weil meistens wir nicht nur in geschlossenen Räumen, sondern auch mit geschlossenen Vorhängen arbeiten.
Frau Heidmann, was für Talente muss man eigentlich mitbringen, wenn man Ihren Job machen möchte?
Also ich würde mal sagen, wenn man schon nicht genug Geduld hat, um die Knoten im Schnürsenkel zu lösen, dann ist man wahrscheinlich falsch, vor allem mit der Textilrestaurierung. Man braucht ein bestimmtes Maß an Fingerspitzengefühl und Präzision und Geduld, ganz klar. Gleichzeitig muss man sich aber auch für die wissenschaftliche Seite, für die Naturwissenschaften interessieren. Man muss eine Neugier haben für Materialien.
Wie sieht es mit den Augen aus? Ich meine, Sie gucken sich da teilweise echt ziemlich kleine Muster an. Ne?
Es ist auch nicht falsch, gute Augen zu haben. Ansonsten nehmen wir uns Lupe und Mikroskop dazu. Aber wir arbeiten sehr kleinteilig und oft auch, das kommt auch ganz drauf an, weil es so vielschichtig ist, welche Objekte man bearbeitet. Aber es kann auch sein, dass man ein halbes Jahr am gleichen Objekt auf die gleiche Stelle guckt. Und das muss einem klar sein. Ja.
Das klingt dann doch ganz schön anstrengend. Wie kamen Sie überhaupt auf den Berufswunsch? Das ist ja auch ein doch seltener Beruf. Ne? War es von Anfang an klar, was mit Textilien oder erstmal generell etwas wieder instand setzen, was wieder heile machen, um es mal etwas kindlich zu sagen?
Für mich war es tatsächlich gar nicht der Berufswunsch von Anfang an. Ich wollte schon vieles machen. Der letzte Wunsch war Industriedesign. Auch eine kreative Arbeit. Aber da habe ich im Nachhinein zum Glück von der Muthesius Hochschule in Kiel eine ganz klare Absage bekommen. Und erst dann kam der Wunsch. Dann bin ich weiter durchs Branchenbuch geblättert und irgendwo zwischen Optiker und Tischler habe ich Restaurator gelesen. Und dann ist es so, dass bevor man das Studium beginnt, ein Vorpraktikum nachweisen muss. Das heißt, man ist schon mal ein Jahr in einer Werkstatt und spezialisiert sich schon im Vorpraktikum auf das Material. Also ich habe mir Textil gesucht, auch weil Textil der kleinste Bereich ist und weil ich, vielleicht muss man auch schon von vornherein so ein Interesse fürs Material mitbringen oder ein Gefühl vielleicht dafür.
Aber jetzt mal ganz doof gefragt, Sie haben jetzt nicht fürchterlich gerne als Kind schon genäht oder sowas oder einfach gerne mit Stoffen hantiert?
Also als ich erinnere mich, in der Schule hatten wir ein Schulfach, das hieß Textiles Gestalten. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Aber das war schon, ehrlich gesagt, das war schon mein Lieblingsfach. Hm. Vielleicht hat sich das da schon gezeigt, ohne dass ich es wusste.
Was so handwerklich klingt, ist, Sie haben es schon gesagt, eine akademische Ausbildung, also ein Studium. Sie haben Textilrestaurierung wirklich studiert an der Technischen Hochschule in Köln mit Bachelor und Master, insgesamt 5 Jahre, also wirklich auch lang dabei geblieben. Sie erwähnten bereits, man muss Geduld haben. Ist es der einzige Ort in Deutschland, wo man es studieren kann?
Ja, Textilrestaurierung kann man tatsächlich nur in Köln studieren.
Es scheint aber dann auch recht praxisorientiert zu sein. Also Sie waren ja zum Beispiel am Museum, an einem, ich glaube, Textilmuseum in Lyon und beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Und das war, glaube ich, noch nicht mal das Einzige. Also da kommen noch viel mehr Stationen, glaube ich.
Weil ich für mich gemerkt habe, das Studium allein, das ist nicht besonders praktisch. Es ist schon theoretisch wissenschaftlich orientiert. Und die praktische Erfahrung sammelt man dann zwischen den Semestern, zwischen dem Bachelor, dem Master. Man hat immer wieder Zeit auch für Praktika. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil das Studium allein entlässt einen ein bisschen in die Welt, in die Berufswelt, ohne die praktischen Fertigkeiten entwickelt zu haben.
Wie wichtig ist denn geschichtliches Wissen in dem Beruf? Also auch zu wissen, was habe ich da eigentlich vor mir oder auch Kunstgeschichte? Was spielt das für eine Rolle?
Also auch im Studium und auch später im Beruf gibt es diese zwei Säulen. Die eine Säule ist wirklich die Naturwissenschaften, materialtechnisch zu verstehen, was ich da habe. Und die andere Säule ist die Kunstgeschichte, dass ich es einordnen kann, zeitlich einordnen, dass ich eine ungefähre Ahnung habe, womit habe ich es zu tun, was sind auch Materialien, die ich in dieser Zeit finden könnte und welche Materialien gehören gar nicht in diese Zeit. Da geht es dann auch so ein bisschen vielleicht sogar in das Erkennen von Kopien.
Klar, das ist auch ein Thema, dass Sie also auch wirklich mal eine Kopie auffliegen lassen können.
Das ist auch immer wieder, je nachdem, also klar, bei Tapisserien zum Beispiel, wenn es darum geht, dass eine Tapisserie in den Handel kommt und zu erkennen, ist das aus dem 16. Jahrhundert oder sind da Materialien genutzt, die man zu der Zeit eigentlich noch nicht hatte? So ähnlich wie in der Gemälderestaurierung auch, wo das immer wieder Thema ist, ja.
Aber das heißt, wir haben es da auch teilweise wirklich mit Werten zu tun, mit wirklich auch teuren Kunstgegenständen.
Ja, ja.
Wie ist das so? Ich meine, Sie machen das jetzt schon ein paar Jahre, aber wenn man dann da vielleicht auch so im Praktikum zum ersten Mal an sowas sitzt, wie viel Bammel hat man da dann?
Da muss ich sagen, jedes Objekt ist für mich gleichwertig. Da kann ich beim Bearbeiten, das ist ein sachliches und neutrales Herangehen, da mache ich keinen Unterschied zwischen.
Also nicht nach dem Motto, oh Gott, wenn mir jetzt die Nadel verrutscht, dann habe ich hier irgendwie Ludwig des 14. Geheime Gemächertapete versaut. Also sowas hat man dann nicht so
das
Gedanken.
Das denke ich mir manchmal bei Glasrestauratoren, denn wenn da tatsächlich etwas vom Tisch fällt, dann ist es ja tatsächlich kaputt. Aber
Sie können noch was retten.
Wir können noch alles retten und Textil ist zwar das empfindlichste Material, würde ich fast sagen, neben Papier vielleicht, aber nein, ich mache keinen Unterschied zwischen den Objekten, nein.
Kerstin Heidmann ist heute mein Gast in SWR 2 Tandem. Sie ist Textilrestauratorin und Vorsitzende der Fachgruppe Textil im Deutschen Verband der Restauratoren. Und der Anlass, aus dem wir Sie eingeladen haben, der findet Ende der Woche statt. Am Sonntag ist nämlich der Europäische Tag der Restaurierung. Zum vierten Mal öffnen dann Restauratoren und Museen in ganz Europa ihre Werkstätten und zeigen die Arbeit, die sonst ja eher im Verborgenen stattfindet. Frau Heidmann, Sie haben es schon gesagt, am besten ohne Tageslicht, damit man besser sehen kann. Hat der Beruf des Restaurators, der Restauratorin irgendwie ein Wahrnehmungsproblem?
Ja, das ist interessant. Vielleicht liegt es daran, dass wir in unseren Werkstätten ein bisschen abgeschlossen arbeiten und dass man unsere Arbeit ja auch im besten Fall gar nicht sieht. Also wenn auch Besucher durchs Museum gehen, dann soll man die Restaurierung ja nicht sehen. Dann haben wir gute Arbeit gemacht. Das heißt, wir sind immer etwas im Verborgenen und müssen, glaube ich, insgesamt oder wollen auch gerne insgesamt gerne zeigen, was wir tun. Und dafür ist dieser Tag, der Europäische Tag der Restaurierung, eine großartige Möglichkeit. Und 2018 hat er das erste Mal stattgefunden mit großem öffentlichen Interesse und darüber freuen wir uns sehr. Es kommen immer mehr Institutionen, Museen, die Denkmalpflege, private Werkstätten dazu, die ihre Türen öffnen und die, glaube ich, Interesse wecken wollen für den Beruf, vielleicht auch Interesse, den Beruf zu lernen, das Studium zu absolvieren, damit wir gemeinsam für unser kulturelles Erbe Wege finden, das gemeinsam zu erhalten.
Also das ist schon auch wirklich der Job, den Sie sehen so als für die Gesellschaft, was das Wichtige am Restaurieren ist, wirklich das Erhalten von Geschichte, von Erinnerungen auch.
Ja, genau. Von unserem, also das ist einfach unser Erbe, unsere Basis. Und ich glaube, das ist vielen wichtig, dass es da ist, ohne dass man das täglich sich bewusst macht. Aber wenn es fehlen würde, dann würde uns ein großer Teil fehlen.
Und ja, man sieht ja zum Beispiel, wie jetzt so ein Verein trauert, ja, wenn so eine Fahne nicht mehr da ist oder,
ganz genau,
oder droht zu verschwinden, denke
ja
ich mal.
Ja.
Aber also, Sie wirken im Verborgenen, man sieht Sie gar nicht. Wie viele sind Sie denn eigentlich? Wie viele Restauratorinnen und Restauratoren so jetzt über alle Gewerke hinweg in Deutschland?
Also in unserem deutschen Restauratorenverband, dem Verband der Restauratoren, sind, meine ich, um die 3000 Mitglieder. Es wird noch mehr geben, die nicht Mitglied sind, aber die wir zählen können, werden um die 3000 sein.
Also man muss sagen, es gibt auch noch einen Handwerkerweg genau, für bestimmte Stücke und Materialien, Restaurator zu werden. Bei Ihnen ist jetzt eher der akademische Weg, das heißt auch die Verbindung mit den Museen ist dann da drin. Und wie Sie gibt es, also Textilrestauratoren, wenn Sie sagen 3000 insgesamt, wie viel davon mögen wohl Textilien reparieren und bearbeiten?
Also die Textilrestaurierung ist der kleinste Fachbereich innerhalb der Restaurierung und wenn man sich vorstellt, dass das Studium nur in Köln existiert und dass jedes Jahr um die 1 bis 2
Ach.
Studierenden ihren Masterabschluss in Textilrestaurierung machen, dann kann man sich vorstellen, wie klein diese Untergruppe ist und wie spezialisiert am Ende, ja.
Kommen Sie sich da manchmal einsam vor?
Einsam nicht. Es kommen trotzdem ein paar zusammen und es ist aber wir sind eine kleine Gruppe und wir kennen uns. Das ist vielleicht der Unterschied zu anderen Berufen.
Wie international arbeitet man dann mit so einem wirklich spezialisierten Bereich wie Sie?
Es gibt vor allem für Ausstellungen gibt es eine große internationale Zusammenarbeit. Bei Dauerausstellungen, Wanderausstellungen, jetzt vor kurzem habe ich eine Ausstellung in Dortmund am Dortmunder U mitbetreut, Studio 54. Das ist eine Sonderausstellung zum New Yorker Nachtclub und das ist eine Ausstellung, die vorher in Brooklyn gezeigt wurde.
Wo Andy Warhol gern unterwegs
ganz
war.
Ganz genau. Und da haben wir noch tatsächlich auch einen großartigen Austausch mit den New Yorker Kollegen gehabt, die auch zum Aufbau mitkamen und die das alles geplant haben.
War Ihnen eigentlich klar, selbstständig und nicht am Museum oder kann man sich das gar nicht so raussuchen, weil es so wenig Stellen gibt?
Also die Mehrzahl der Studierenden wird am Ende, die Mehrzahl ist so freiberuflicher Einzelkämpfer, weil tatsächlich gibt es nicht so viele öffentliche Stellen. Für mich war aber schnell klar, dass ich sehr gerne freiberuflich arbeite.
Was gefällt Ihnen da?
Dass man diese Vielfalt der Aufgaben, auf eine Art können wir uns spezialisieren. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich mache am liebsten moderne Kunst, dann kann ich versuchen, Aufträge in diese Richtung zu bekommen. Gleichzeitig ist man, würde ich sagen, viel mehr unterwegs als vielleicht angestellte Restauratoren am Museum. Man kommt viel mehr rum, man sieht viele Sammlungen und erlebt diese Objektvielfalt.
Was machen Sie denn als nächstes?
Nachdem ich dieses Jahr ein Football-Trikot der New York Giants restaurieren durfte, gibt es dazu jetzt mehrere Anfragen von Sammlern, tatsächlich Sporttrikotsammlern, und das freut mich auch sehr, weil es ist ein ganz neuer Bereich, auch für mich, die ja oftmals, wie man es kennt, in so Rahmen verklebt waren. Und diese Verklebung die vielleicht auch noch nicht viele Jahre in diesem Rahmen klebt, aber jetzt schon einige und der Klebstoff verhärtet und kaum mehr zu lösen ist, das ist eine neue Aufgabe und da habe ich tatsächlich einige Anfragen, dass ich vielleicht noch weiter Football-Trikots oder Sport-Trikots restaurieren darf.
Ja. Also das ist schon eine Bandbreite, von der Tapisserie aus dem 16. Jahrhundert bis hin zum Football-Trikot, am Ende noch mit Originalschweiß drauf, kann man mal sagen. Ich wünsche Ihnen, was immer Sie jetzt da noch so auf den Werktisch bekommen, viel Freude an der Arbeit und herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Das war SWR 2 Tandem, heute mit der Textilrestauratorin Kerstin Heidmann. Die Redaktion hatte Rudolf Linzen, Musikauswahl Moritz Schelius, Technik Jan Beckhaus. Ich bin Fabian Elsesser und der sagt adieu, schönen Abend noch.